Herzlich willkommen zum Lightlife Podcast. Mein Name ist Ulrike Dug und ich begrüße dich zur 21. Folge. Jetzt geht's gleich los. Heute teile ich ein ganz besonderes Interview mit dir, nämlich das ich mit Dr. Christina Dahl gemacht habe. Die kenne ich noch aus dem Studium und zwar habe ich damals ein Seminar bei ihr besucht, über das sie ihre Diplomarbeit geschrieben hat, zum Thema Achtsamkeit. Und genau darüber bin ich auch persönlich zur Achtsamkeit gekommen und ich fand es total schön, sie wieder zu treffen. Ja, und freue mich, dir dieses Interview präsentieren zu können. Viel Spaß dabei! Hallo Christina, ich finde es total schön, dass wir zusammen sind und dass ich dich hier in Landau besuchen durfte. Ich finde es total krass, weil ich war vor wie vielen Jahren bei dir im Seminar zum Thema Achtsamkeit. Wann war denn das? 2000?
Wenn ich es recht erinnere, müsste es Anfang 2009 gewesen sein. Also es sind jetzt fast zehn Jahre.
Boah, Wahnsinn.
Dass wir uns wiedersehen.
Ja, und ich weiß, dass, also für mich hat das Seminar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mich hat das Thema total interessiert sowieso. Und ich weiß noch, dass ich dann eines Abends irgendwie von dem Seminar nach Hause gelaufen bin und die Welt so ein bisschen anders gesehen habe. Mir sind so die Häuser ganz anders aufgefallen, die Farben, die Fenster, die Blumen und war irgendwie sehr viel bewusster da und habe das genießen können und bin nicht so gerannt wie sonst so. Und das fand ich total spektakulär, also dass dieses Seminar, das war ja irgendwie dreimal abends, oder?
Ich glaube vier Einheiten, ja, wo wir uns gesehen haben.
Und immer so 2,5 Stunden.
Und ja, so etwa, ja. Ja.
Und es hat trotzdem, also in der Kürze der Zeit, einfach wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und fand ich total super. Und deshalb wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, was ist denn dabei rausgekommen? Du hast es ja evaluiert. Und ich bin einfach mal neugierig, was dabei rausgekommen ist.
Also erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ich habe mich total gefreut, als du dich gemeldet hast, weil das auch für mich nochmal so in Erinnerung gerufen hat, weil es ja eben doch schon so lange her ist, wie das damals war. Und ich habe tatsächlich nochmal einen Blick da auch reingeworfen. Das war ja damals meine Diplomarbeit, die ich geschrieben habe. Und es ist so, dieses Seminar, was ich mit euch durchgeführt habe, hieß Achtsamkeit und Entschleunigung. Und ich habe das ja wissenschaftlich untersucht und mich hat zum einen interessiert, trägt dieses Seminar denn tatsächlich dazu bei, dass die Achtsamkeit sich erhöht? Und weil es eben Entschleunigung auch heißt, wollte ich gucken, trägt es denn irgendwie dazu bei, dass man dann irgendwie auch ruhiger ist, also Ruhe so als ein Aspekt des Wohlbefindens. Ich habe noch ein bisschen mehr untersucht, aber das waren so zwei zentrale Fragen. Und es gab ja euch als Seminarteilnehmer und noch eine Kontrollgruppe, die quasi nichts gemacht hat in der Zeit. Und dann wird einfach verglichen, ändert sich da was bei denen, die im Seminar sind und bleibt es sehr wahrscheinlich gleich bei denen, die nicht an der Intervention teilnehmen. Und das war tatsächlich so. Also die Achtsamkeit bei den Seminarteilnehmern ist tatsächlich gestiegen und auch die Ruhe hat zugenommen. Und man konnte tatsächlich auch zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Achtsamkeit und Ruhe, also dass es da wirklich, dass es irgendwie zusammenspielt. Ich habe dir aber noch was mitgebracht und zwar so ein paar Angaben von euch aus dieser Untersuchung damals.
Oh Mann, ich bin mal gespannt.
Weil das eine, was ich jetzt berichtet habe, das sagen wir in der Forschung, das sind so quantitative Untersuchungen. Das heißt, man gibt Fragebögen aus und erhält Werte und dann macht man Aussagen über die ganze Gruppe hinweg. Ja. Und was ich immer ganz spannend finde, ist so qualitative Untersuchungen. Das heißt, dass man eben offene Fragen stellt. Und ich habe euch damals gefragt, was sich denn durch das Seminar bei euch verändert hat. Und ich habe da einfach mal ein paar Zitate mitgebracht. Ich bin aufmerksamer mit mir, der Umwelt, im Kontakt mit anderen Menschen, hat zum Beispiel jemand gesagt. Oder im Alltag oder stressigen Situationen auch mal innezuhalten. Was ich auch ganz nett fand, nicht mehr zum Beispiel darüber geärgert, dass ich mich geärgert habe. Klammer auf, dreimal ärgern. Ja, ich finde, das bringt auch so zum Ausdruck, was Achtsamkeit mit sich bringt. Oder wenn ich renne und hektisch bin, bin ich mir dessen bewusst. Oft laufe ich und plötzlich ist sie da, die Achtsamkeit im Atem zum Beispiel. Oder bewussteres Wahrnehmen meiner ganzen Gedanken und zum Teil Erkennen von Gewohnheiten und Verhaltensmustern. Und was ich auch ganz schön finde, Konzentration auf den Gesprächspartner. Also das ist jetzt so ein kurzer Abriss, das finde ich so ganz schön, wenn man einfach direkt fragt und dann kriegt man so eine Fülle in der Regel an Rückmeldungen, was sich da so individuell getan hat. Ja, das ist so ein kleiner Abriss über die Erkenntnis. Und was man auch sagen muss, ihr wart ja damals, glaube ich, 7 oder 8 Teilnehmer nur. Und dass sich da diese Veränderungen abgezeichnet haben, spricht eigentlich auch nochmal dafür, weil eigentlich ist es schwer, mit so wenigen Leuten tatsächlich da statistisch irgendwie was nachweisen zu können. Und das ist aber gelungen in dem Fall.
Ja, und das, also wenn ich mich nehme dabei, dann muss ich sagen, dass dieses Seminar auch langfristig für mich echt Auswirkungen hatte, weil ich mich auch noch mal intensiver beschäftigt habe mit dem MBSR. Und da war das ja so ein bisschen drauf basiert von dem Jon Kabat-Zinn, der in Massachusetts arbeitet. Und das fand ich total interessant und habe mich da auch noch mal sehr vertieft hinein. Und das wäre ohne dieses Seminar gar nicht passiert. Das heißt, du könntest gerne noch mal erheben jetzt und schauen, was 10 Jahre später passiert ist.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde, gerade bei der Achtsamkeit, ich meine, es gibt immer jemanden, der vielleicht Achtsamkeit kennenlernt und merkt, für mich ist es nichts. Aber ich glaube, bei den meisten, wenn einmal diese Tür aufgestoßen ist und wenn man so verstanden hat und erlebt hat, was Achtsamkeit ist und was es ausmacht und was es einem bringt, dann geht die Tür nicht mehr einfach so zu. Ja, und auch was du, deine Erfahrung, ich erinnere das auch, was du gesagt hast, als du nach dem Seminar raus bist und ich glaube, du hast gesagt, du hast den gleichen Weg bist du gelaufen und hast einfach mal bewusst geguckt, nach oben geguckt und hast so ganz viele Dinge gesehen, die du vorher gar nicht gesehen hattest. Und das finde ich auch so bezeichnend für die Achtsamkeit, was sich da so verändert. Ja, und ich glaube schon, wenn man eben einmal diesen Weg gegangen ist und da für sich einen Nutzen draus gezogen hat, dass es auch wirklich langfristig wirkt, glücklicherweise. Ja.
Wie wirkt es auch? Also, hast du da noch ein paar Studien oder so oder andere Sachen aus der Wissenschaft, wie Achtsamkeit wirkt?
Also es ist so, dieses Konzept gibt es ja jetzt nun schon seit ein paar Jahrzehnten, dass eben der Jon Kabat-Zinn das in, ich sag mal, in die westliche Welt gebracht hat. Und in den ersten Jahren war es mit der Forschung noch relativ dürftig, aber es ist tatsächlich so, dass die Forschungsarbeiten in den letzten Jahren wirklich sprunghaft angestiegen sind. Das sieht man tatsächlich in den Grafiken auch. Und das wurde bei verschiedensten Gruppen mittlerweile untersucht, also Personen, die Beeinträchtigungen haben, psychisch oder physisch, aber auch gesunde, verschiedene Berufsgruppen. Und was man, glaube ich, über alle Studien hinweg definitiv sagen kann, ist, dass es zur Stressreduktion beiträgt und dass es die psychische Gesundheit fördert. Also verschiedene Facetten der psychischen Gesundheit, zum Beispiel die zur positiven Stimmung beiträgt, Lebenszufriedenheit fördert, Vitalität fördert, die Emotionsregulation verbessert, sind Studienergebnisse. Was man auch weiß, ist, dass es dazu beiträgt, Ängste zu reduzieren, Depressivität oder Neigung zur Depressivität davor zu beugen, also auch so in den klinischen Bereich. Ich glaube, das sind so die Hauptaussagen, die wir aufgrund der Studien im Moment treffen können, die jetzt, ich sag mal, so allgemein sind. Dann kann man natürlich noch sehr speziell irgendwie gucken für verschiedene Berufsgruppen. Gerade im helfenden Bereich gibt es mittlerweile auch Studien, wo natürlich auch die Interaktion wichtig ist mit anderen, wo man sieht, dass es da Vorteile bringt. Im therapeutischen Bereich hat man festgestellt, dass achtsame Therapeuten nicht bessere Studienergebnisse, bessere Therapieergebnisse erzielen, wenn sie Achtsamkeit leben und so weiter und so fort. Also das gibt es wirklich eine fundierte Forschungsbasis.
Wow, das heißt, Achtsamkeit bringt uns ja in so, so vielen Bereichen was. Das ist genial. Also ich merke das ja auch in meinem Leben, ist es ein ganz wichtiger Bestandteil, schon allein einfach nur wahrzunehmen, was gerade ist und unter Umständen auch fast schon ein bisschen, was muss ich gerade verändern. Also meine Geschichte, die ich gerne erzähle, ist, dass ich irgendwann mal relativ schnell in die Klinik gerannt bin und weil ich ein bisschen spät dran war und dann habe ich auf dem halben Weg gemerkt, dass meine Jacke offen ist. Es hat gerade, also es gab einen Schneeregen, ja, und meine Jacke war offen und meine Tasche, die war ganz unangenehm über die Schulter geworfen und Aber in dem Moment, wo ich das gemerkt habe, konnte ich aber auch innehalten und sagen, hey, Moment, ich könnte jetzt einfach mal stehen bleiben, die Jacke zumachen und die Tasche anders schultern. Und dann bin ich ganz, also viel angenehmer und relaxter dann wieder zur Klinik gelaufen, was einen großen Unterschied macht. Und ohne diesen Moment der Achtsamkeit, des Wahrnehmens, was eigentlich jetzt gerade ist, hätte ich das gar nicht machen können.
Ja.
Wie bist denn du eigentlich zur Achtsamkeit gekommen?
Wie bin ich zur Achtsamkeit gekommen? Das ist eigentlich ganz, ganz schön. Und zwar hat mir jemand ein kleines Büchlein geschenkt, was ich heute auch noch empfehle. Und zwar heißt das 1x1 der Achtsamkeit vom täglichen Umgang mit alltäglichen Gefühlen. Ganz süßes kleines Büchlein, wo der Schwerpunkt ist, wie gehe ich achtsam mit Gefühlen um oder mit schwierigen Gefühlen. Und das hat mich einfach abgeholt, muss ich echt sagen. Und an ganz vielen Stellen musste ich irgendwie so schmunzeln und mir eingestehen, so ticke ich auch, ja, und so verhalte ich mich irgendwie auch. Und ich konnte aber das ganz schnell greifen, was mit Achtsamkeit gemeint ist, und habe das einfach umgesetzt. Und es war dann tatsächlich so, dass ich selbst in Situationen kam, die emotional echt herausfordernd waren, und ich das dann angewandt habe. Und ich saß da und ich habe gemerkt, okay, diese Trauer oder diese Verzweiflung, die bringt mich gerade nicht um, sondern die ist da zwar, aber durch diese andere Wahrnehmung verliert es an Gewalt. Und es war so eindrücklich einfach, dass ich den Wert da für mich erkannt habe und angefangen habe, das zu leben. Und dann stand glücklicherweise auch im Psychologiestudium eben die Diplomarbeit an. Dann war klar, ich will mich damit irgendwie auseinandersetzen. Und dann habe ich damals wirklich alles, was es irgendwie damals eben gab, an Büchern und an Studien mir gesucht und gelesen und habe ausprobiert, habe Übungen gemacht, mich mit Leuten ausgetauscht, und habe das da vertieft, und wo wir uns eben auch damals kennengelernt haben. Und was ich ganz schön fand, dass so eine Tür in meinem Leben quasi aufging, dass hier an dem Institut, wo ich jetzt arbeite, ein großes Forschungsprojekt kam, wo Achtsamkeit eine Rolle spielen sollte. Und da hat man mich gefragt, da man wusste, dass ich mich da auskenne, ob ich da nicht mitwirken will. Das habe ich sofort zugesagt. Und seitdem bin ich hier und darf mich quasi auch nicht nur privat, sondern eben auch beruflich von der Forschungsseite her der Achtsamkeit irgendwie widmen. Das ist so mein Weg, wie ich dazu gekommen bin und wie ich das aktuell quasi leben darf.
Schön. Sag mal, wenn du... was bedeutet denn Achtsamkeit für dich?
Für mich? Also allgemein, es gibt ja eine Definition oder so ein Verständnis von Achtsamkeit. Und das ist ja zum einen das Präsentsein und das Nicht-Werten. Und für mich ist beides wichtig, aber ich glaube noch mal mehr dieses Präsentsein. Also wirklich in jedem Augenblick seines Lebens, so gut es nur irgendwie geht, in dem Moment zu sein, wo man gerade ist, bei sich zu sein, so gut man irgendwie kann, und möglichst auch bei seinem Gegenüber zu sein, so gut man irgendwie kann. Und ich finde, alleine dieses in Anführungszeichen einfache Präsentsein bringt schon so viel mehr Lebensqualität mit sich und bereichert das Leben. Und ich finde aber auch diesen Aspekt des Bewertens oder Nichtbewertens ganz, ganz wichtig, weil wir tun das ganz, ganz oft ganz unbewusst. Und dieses Unbewusste ist eben das Schlimme. Und das beeinflusst uns einfach, wie wir fühlen, ob es uns gut geht, schlecht geht, wie wir mit anderen umgehen. Und da einfach Bewusstsein reinzubringen, das sehe ich auch einen Wert der Achtsamkeit, oder das macht auch Achtsamkeit für mich aus.
Ja. Sehr gut. Und also jetzt hast du gesagt, du hast damals ja ganz, ganz, ganz viel drüber gelesen und ganz viel ausprobiert und so. Wenn ich jetzt anfangen möchte, achtsam zu sein, was sind denn so Achtsamkeitsübungen, die ich machen kann?
Achtsamkeitsübungen? Ich will da ehrlich gesagt niemandem irgendwie was vorgeben. Ich glaube, da muss jeder für sich selbst entscheiden, so den eigenen Zugang zu finden. Ich habe einfach ganz viel gelesen und das, was mich angesprochen hat, irgendwie ausprobiert. Es gibt, ich sag mal, klassische Übungen, die wir kennen aus dem MBSR, ja, Bodyscan, Gehmeditation, Yoga. Das habe ich alles mal ausprobiert, einfach für mich. Aber es gibt mittlerweile eine Fülle wirklich an Literatur. Und ich finde, da ist jeder auch ein bisschen berufen, so nach sich zu gucken, was zu ihm passt und was er für sich ausprobieren möchte. Ich glaube, was zu empfehlen ist, wenn jemand ganz neu irgendwie startet, dass er vielleicht tatsächlich sich mal einen Kurs auswählt und da wirklich von einem erfahrenen Achtsamkeitslehrer angeleitet wird, weil ich glaube, dass da automatisch, wenn man sich auf den Weg macht, die ein oder andere Frage oder Unsicherheit aufkommt und es gut ist, wenn da jemand ist, der einem hilft und auf dem Weg begleitet. Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde einerseits ist so ein bisschen kritisch, weil das so eine riesen Achtsamkeitswelle ist, die sich entwickelt hat. Auf der anderen Seite finde ich es aber schön, weil es einfach so breit gefächert ist und eben wirklich jeder sich das suchen kann. Und da bin ich immer eine Vertreterin davon, dass jeder so ganz individuell für sich gucken darf, auch was ihm gut tut und wo er ansetzen möchte. Und das finde ich das Schöne, dass es so vielfältig mittlerweile ist.
Ja, das finde ich gut. Ja, es stimmt. Es gibt so viel, dass man sich aus dem Potpourri so das raussuchen kann, was für einen passt.
Und auch was zur Lebenssituation passt, gibt da zum Beispiel auch Achtsamkeit für Eltern, achtsame Kindererziehung zum Beispiel, was ich ganz, ganz spannend finde. Ein Thema, was ich auch hier lehre mit Studenten, ist Achtsamkeit in der Schule, Achtsamkeit mit Schülern. Und so gibt es ja ganz unterschiedliche Felder, wo sich das mittlerweile drauf bezieht. Ja.
Was ich noch erinnere aus dem Seminar damals, das fand ich total gut, ist so ein bisschen die Idee, dass man natürlich viel üben kann, aber dass es ursprünglich darum geht, dass das Üben dazu führt, dass ich eine achtsame Haltung in meinem Leben entwickle. Und ich weiß noch, dass du gesagt hast, dass es auch total hilfreich ist, wenn man sich so also alltägliche Aufgaben, die man ohnehin machen muss, dass man die achtsam macht. Also zum Beispiel dieses achtsame Zähneputzen oder achtsam Autofahren. Ich glaube, dein Ding war das achtsame Autofahren.
Ich weiß nicht, was mein Ding.
Ich habe es noch im Kopf.
Ich habe mit Sicherheit zumindest darüber gesprochen, ja. Weißt du, ich heute noch, also wenn ich, dass man tatsächlich also das klassische Beispiel, beim Autofahren zum Beispiel, ja, wir alle regen uns immer auf, wenn die Ampel rot wird, wir müssen da irgendwie eine Minute stehen und sich dann nicht aufzuregen, sondern es einfach mal zu nutzen, ja, sich mal umzugucken, einen Moment auf den Atem zu achten, zu gucken, wo bin ich angespannt, kann ich gerade irgendwo Spannungen loslassen, das ist so ein klassisches Beispiel. Und ansonsten hast du recht, weil man unterscheidet ja in der Achtsamkeitspraxis zwischen zwei, ich sag mal, Übungs Wegen oder Übungsarten und es gibt einmal die formellen Übungen. Das sind Übungen, wo ich mir wirklich Zeit nehme, zu sagen, okay, jetzt mache ich eine halbe Stunde nur diese Übung und die mache ich so achtsam, wie ich nur irgendwie kann. Also eben eine Gehmeditation, Bodyscan, wo ich meinen Körper durchfahre, wie meinen Körper spüre, Yoga-Übungen. Und es gibt eben diese informelle Übungen und das finde ich ganz schön. Das sind so alltägliche Tätigkeiten, wo wir dazu neigen, die so nebenbei zu machen, so routinemäßig, Zähne putzen, duschen, Geschirr spülen, putzen und sich so eine Tätigkeit rauszugreifen und zu sagen, die versuche ich jetzt mal achtsam zu machen. Und die Studenten zum Beispiel, die lächeln da erstmal so, aber wenn sie es dann ausprobieren, merken sie, es ist gar nicht so einfach, ja, mal 3 Minuten nur beim Zähneputzen zu sein und das mal achtsam auszuführen, sonst nichts nebenbei zu machen, kein Fernseher, kein Handy, nichts irgendwie lesen. Ganz fokussiert mit dem Körper das achtsam auszuführen. Und das finde ich aber schön an der Achtsamkeit, ja, weil es das so lebbar und in den Alltag übertragbar macht, auch durch diese informellen Übungen, da einfach mehr Bewusstheit reinzubringen.
Also wir haben jetzt diese beiden Aspekte genannt mit den informellen und den formellen Übungen. Und sich da das rauszusuchen, was für einen passt, wäre das für dich eine gute Achtsamkeitspraxis?
Ich muss ja ehrlicherweise sagen, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, weil die Vertreter der Achtsamkeit fordern zu Recht, wenn man sich auf diesen Weg macht, dass es wirklich Übung braucht und wahrscheinlich auch beides davon braucht und dass man regelmäßig üben soll und muss. Und ich finde, das hat absolut seine Berechtigung, weil man kann nur erfahren, was Achtsamkeit ist, wenn man es lebt und wenn man es übt. Und ich glaube, es kann sich auch nur verstetigen, wenn man das regelmäßig tut. Ich muss sagen, das ist aber meine ganz eigene, meine ganz persönliche Erfahrung. Ich halte es zum Beispiel in meinen Lehrveranstaltungen so, dass ich zu den Studenten sage, es gibt keinerlei Lernziel in dieser Veranstaltung. Das Einzige, was ich fordere, ist Offenheit und Neugier, dass jeder alles zumindest mal mitgemacht hat, alle Übungen, die wir machen, dass sich jeder alles anhört. Und dann sind alle frei zu entscheiden, war das was für mich oder nicht. Also ist Achtsamkeit was für mich oder das sind angehende Lehrer, ist das was, was ich mir vorstellen kann, im Lehreralltag zu leben, mit Schülern zu machen. Und es gibt immer im Kurs ein, zwei, wo man merkt, das ist doch nicht ihr Thema, das ist auch okay. Aber die Rückmeldung ist ansonsten durchweg positiv, dass durch diese Haltung, es gibt kein Lernziel, einfach die Hürde so niedrig ist, sich da einfach mal einzulassen und dass die Erfahrung schon ist, dass eigentlich jeder dafür sich was mitnimmt. Und ich kann ein Beispiel sagen, vor kurzem war eine Studentin aus dem Kurs nochmal bei mir, die dann nochmal Bezug genommen hat und die mir gesagt hat oder erzählt hat, sie wollte mir nochmal ein Feedback geben, das hätte ihr so gut getan, das Seminar, weil ihr ging es eine Weile nicht gut. Sie war immer angespannt, hatte Kopfschmerzen, sie konnte nicht ergründen, warum. Und durch das Seminar ist ihr zum Beispiel bewusst geworden, dass sie immer in Pausen, wenn sie nichts zu tun hat, auf irgendwelche Apps nutzt. Und sie hat gemerkt, das tut ihr nicht gut. Und sie hat die runtergeschmissen und tut das nicht mehr. Und wenn ich es recht erinnere, hat sie auch irgendwie eine Atemübung weitergeführt. Und sie hat gesagt, diese Kombi, diese Veränderung hat dazu beigetragen, dass es mir jetzt besser geht, mit meinen Kopfschmerzen los. Und da muss ich echt sagen, das ist eben meine Erfahrung, nicht vorzugeben. Es muss regelmäßig geübt werden. Und ich finde, wenn doch das dann eine Veränderung ist, dann ist es für mich schon was sehr, sehr Positives. Ja. Mhm. Also ich verstehe diese Forderung nach dem regelmäßigen Üben und das ist berechtigt. Aber auch da sage ich, es muss erstmal jeder nach sich selbst gucken, wie weit will er sich da einlassen. Und ich bin jemand, der ganz klar sagt, mir ist es lieber, jemand nimmt eine Atemübung mit. Oder ich hatte auch Studenten, die gesagt haben, sie haben das mal abends vorm Schlafen probiert und haben festgestellt, sie schlafen, also eine Atemübung vorm Schlafen gehen probiert und sie sind ja schlafproblemlos, wo ich sage, super, dann ist schon ganz, ganz viel passiert für mich, ja, und das wertschätze ich. Und dann sollte man gar nicht nach so viel mehr oder größerem streben, finde ich. Aber das muss ich wirklich sagen, ist meine ganz, ganz persönliche Meinung oder Erfahrung dazu.
Also man muss nicht erleuchtet durch die Gegend laufen und den ganzen Tag achtsam sein.
Ich glaube, den ganzen Tag achtsam ist, glaube ich, keiner. Selbst der John Kabat-Zinn irgendwie nicht. Ich glaube, das schafft keiner. Ich glaube, es geht darum, einfach so gut man irgendwie kann und so gut man möchte, sich dem irgendwie anzunähern und das in sein Leben zu integrieren.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich an alle stelle, die ich interviewe, und das wäre, was wäre denn so dein Tipp, wenn du einen Tipp hättest, womit könnten sich die Leute das Leben ein bisschen leichter machen?
Ich würd dieses leichter machen gerne ein bisschen erweitern in Richtung, wie kann man denn das Leben besser machen? Weil wir haben hier im Institut, also einer meiner Schwerpunkte ist die Achtsamkeit, aber ein anderer großer Schwerpunkt ist die Selbstfürsorge. Und wir haben hier ein Seminar entwickelt für Fachkräfte, die in der psychosozialen Arbeit sind. Und das heißt eben Besser Leben, wo wir die Fachkräfte Selbstfürsorge lehren. Und ich finde dieses Konzept neben der Achtsamkeit unglaublich wichtig, ja, um Belastungen im Alltag wie Stress und Burnout vorzubeugen. Und ich würde sagen, wie kann ich besser leben, indem ich selbstfürsorglich mit mir umgehe? Und wir haben hier für uns überlegt, was verstehen wir denn unter Selbstfürsorge oder was verbirgt sich denn dahinter? Und es ist zum einen, dass man sich selbst liebevoll und wertschätzend begegnet. Ja, also das heißt, sich selbst wichtig zu nehmen, mit sich in Kontakt zu sein, seine Empfindungen wahrzunehmen, freundlich mit sich umzugehen, ist so ein Baustein. Und der zweite Aspekt ist, sein eigenes Befinden und die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Das heißt, wahrzunehmen, was ist. Wie geht es mir gerade? Was brauche ich? Und was auch immer ich spüre, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich bin irgendwie gestresst. Damit angemessen umzugehen, ist so ein zweiter Teil. Und ein dritter Teil, was Selbstfürsorge ausmacht, ist, aktiv zum eigenen Wohlergehen beizutragen. Und das heißt, hinzugucken, wo gibt es denn in meinem Leben Gestaltungsspielräume, wo ich mir Gutes tun kann. Und es kann einerseits sein, dass ich mal gucke, wo bin ich denn belastet und kann ich da vielleicht irgendwas verändern. Und auf der anderen Seite zu gucken, was sind Ressourcen? Also was habe ich, was mir richtig gut tut und hilft? Das können Freunde sein, das kann irgendwie Bewegung sein, das kann die Achtsamkeit sein, das kann sein, zu genießen, dankbar zu sein und das zu kultivieren und zu leben. Und das ist etwas, was ich jedem irgendwie nur ans Herz legen kann, gut für sich selbst zu sorgen. Und da stecken so zwei Aspekte dahinter. Einmal eine Haltung, die ich mir gegenüber einnehme, die einfach von Wertschätzung geprägt ist, aber auch ein konkretes Verhalten. Also immer sich die Frage zu stellen, was kann ich denn selbst tun, damit es mir gut geht? Ja, was kann ich selbst dazu beitragen und aktiv ins Handeln zu kommen? Das würde ich empfehlen zum Thema, wie kann ich mein Leben leichter machen oder wie kann ich besser leben?
Jetzt gibt es Leute, die da irgendwie Schwierigkeiten haben mit dem Konzept der Selbstfürsorge. Die sagen dann, Mensch, aber ich will doch nicht egoistisch werden. Was würdest du denn denen sagen?
Also ich kann aus Erfahrung sagen, aus dem Seminar, was wir mit den Fachkräften durchgeführt haben, dass das immer zu Beginn oder meistens zu Beginn des Seminars ein Thema war, das ganz automatisch aufgekommen ist und für Diskussionen gesorgt hat. Und ich habe dann so eine Grafik entwickelt, so ein Kontinuum und habe dann auf die eine Seite geschrieben Egoismus und auf die andere Seite Selbstvernachlässigung. Und ich habe gesagt, wir starten nicht beim Egoismus, ja, wir starten eher bei der Selbstvernachlässigung, ja, und weil wenn da Teilnehmer sitzen, die sagen, sie müssten eigentlich auf die Toilette und sie haben eigentlich Hunger während der Arbeit, aber sie übergehen das alles oder sie sind müde und übergehen das alles, weil sie so viel Arbeit haben, dann muss ich sagen, das ist nicht Egoismus, dann darauf zu hören und was zu essen oder eine Pause zu machen, sondern dann ist es eigentlich Selbstvernachlässigung. Und es geht darum, sich so in der Mitte einzupendeln. Und für mich steht eben in der Mitte zwischen diesen beiden Dingen die Selbstfürsorge. Ja, deswegen, ich verstehe das, weil Selbstfürsorge kann unter Umständen auch was damit zu tun haben, dass ich mich abgrenzen muss, Grenzen setzen muss, dass es in Beziehungen Diskussionen geben kann. Aber das ist auch richtig und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist, erstmal hat Selbstfürsorge nichts damit zu tun, dass es egoistisch ist, sondern es geht darum, gut für sich zu sorgen, damit man gesund bleibt.
Und davon haben ja auch die anderen was, wenn ich gesund bleibe.
Das absolut und gerade in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, wenn es um Fachkräfte geht, die jeden Tag quasi ihre Lebenszeit und ihre Energie einsetzen, um anderen zu helfen, da muss man sagen, es ist wichtig, dass ihr erstmal nach euch guckt und gut für euch sorgt, damit ihr für andere überhaupt angemessen da sein könnt.
Ja, und in dem Berufsbild wird es nochmal, ist es ja sehr deutlich, aber das ist ja auch in anderen Berufsbildern so. Oder, Moment. Also in dem Bereich ist es ja sehr deutlich, in dem Berufsbild, aber in anderen Jobs ist es ja auch so, dass ich irgendwie für die Kollegen da bin oder anderweitig irgendwie. Als Mutter habe ich ja eine ganz große Verantwortung meinen Kindern gegenüber, versucht, für die Familie da zu sein und so. Und auch da ist es ja wichtig. Also nicht nur bei den Berufsbildern, wo man sagt, Mensch, ja, die machen so viel für alle, sondern wir machen ja alle sehr viel für andere.
Du hast recht, und dass ich jetzt immer von den psychosozialen Fachkräften erzähle, das will nicht darüber hinwegtäuschen. Das ist so. Dieses Projekt hat sich einfach daraus ergeben, dass wir ein anderes Projekt hatten und da festgestellt haben, das ist eine belastete Gruppe und wir wollen für die was machen. Und da hat sich aufgrund der Erfahrung und aufgrund der Vorarbeiten in Recherchen einfach herausgestellt, da ist Selbstfürsorge, glaube ich, das, wo man gut andocken kann und wirklich Prävention und Gesundheitsförderung betreiben kann. Aber das ist auch unsere Einstellung, unsere Erkenntnis. Es gibt auch andere Berufsgruppen oder andere Personen, die das absolut brauchen können oder eigentlich ist es was für jedermann, gut für sich zu sorgen und zu gucken, was kann ich tun, damit es mir gut geht und damit ich gesund bleibe. Also absolut, da gebe ich dir recht.
Cool. Christina, vielen herzlichen Dank für das Interview. Das war total schön. Vor allem dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Das ist total krass.
Sehr gerne. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir uns wieder begegnet sind. Und ich hoffe, das war heute und hier nicht das letzte Mal, dass wir uns ausgetauscht haben über die Achtsamkeit und die Selbstfürsorge.
Ja, das hoffe ich auch. Danke.
Sehr gerne.
So, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Weitere Interviews findest du auf YouTube und natürlich auf meiner Internetseite ulrikeduk.de. Dort gibt es auch noch ganz viele Artikel und andere Ressourcen, wo du einfach mal durchstöbern kannst. Außerdem findest du mich auf Pinterest, auf Instagram und auf Facebook immer unter Ulrike Duk. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Bis dann!